hat einen engen Kontakt, oder wir, meine Frau und ich, wir hatten einen engeren Kontakt mit dem Rolf, mit Rolf Uhlemann, der ja leider nicht mehr ist, ein treuer, aktiver Glaubensbruder. Ich denke, er ist viele Jahre hier auch Gemeindeleiter gewesen, Gemeindeältester. Wir haben ihn sehr geschätzt und Rolf war auch, ich denke, 20 Jahre lang Mitglied in unserem adventistischen Kinderhilfswerk Lesperos. Ich dachte schon, es ist viele Jahre her, dass ich hier war. Und damals wie heute soll es um Erfahrungen gehen. Oder heute wie ich damals mit unserem guten Vater im Himmel. Wir haben dieses wunderschöne Lied gesungen, Er führet mich, das ist mein Lieblingslied. Da gibt es eine besondere Geschichte auch, wie Gott mich in eine Gemeinde geführt hat. Das würde aber jetzt in den Zeitrahmen nicht reinpassen. Wir können viel berichten. Inzwischen sind 32 Jahre vergangen, seit Lesperos gegründet wurde. Und natürlich passiert da vieles. Zuerst in Äthiopien, dann Uganda, dann Ruanda, dann Brasilien und zum Schluss kam noch Bolivien dazu. Zwischendrin haben wir in Ungarn geholfen. Da hatte ich ein kurzes Gespräch mit eurem lieben Glaubensbruder, der da auch mal mitgeholfen hat. Und 22 Jahre vorher noch, das sind auch Erfahrungen mit Gott, also insgesamt bald 60 Jahre. Erfahrungen, wie Gott Gebete erhört, wie er reagiert, wie er hilft, wie er segnet, wie er bewahrt. Ich hatte es damals erzählt, ich kam zum Glauben, als mir Ärzte nicht mehr helfen konnten, als ich mir selbst nicht helfen konnte, als ich am Ende meiner Kräfte war, als ich am Sterben war, jung, verheiratet mit einer kleinen Tochter, nicht errettet, nicht im Glauben. Und in mein Schreien um Gott, lieber Gott, hilf mir, gib mir noch Leben und ich will ein anderes Leben führen wie bisher. Da hat er geantwortet, in mich hinein, in mein Schreien hinein, in mein Inneres. Dein Gebet ist erhört, du darfst leben. Du wirst leben. Und in dieser Sekunde waren die Schmerzen vorbei, die Atemnot war vorbei und die Ärzte konnten sich nicht erklären, weil Gott gehandelt hat. Das ist der Grund, dass ich hier bin und dass dann vieles geschehen ist, in den Jahren und Jahrzehnten darauf. Als ich in die Gemeinde kam, war ich so gehemmt, kann ich sagen, dass ich nicht frei reden konnte, auch nicht in der Sabbatschule. Und die Gemeinde hat dann sehr viel Geduld mit mir aufgebracht mit mir und so im Laufe der Jahrzehnte ist dann das eine oder andere möglich geworden, auch durch Gebete. Und ich konnte dann später die TF-Stubenarbeit mit begründen und die erste in Deutschland und 10 Jahre leiten, dann den ersten DVG-Regionalverein, den ich auch leiten durfte. Und dann kam Lesperos dazu. All das habe ich mir aber nicht ausgesucht, sondern Gott hat mich da reingeschoben, muss ich sagen. Weil ich hätte das nicht für möglich gehalten, so eine Verantwortung zu übernehmen. Und so ging es dann auch mit Lesperos. Wir haben Lesperos gegründet 1983 mit 7 Geschwistern, Freunden, Familienmitgliedern, hauptsächlich aus der Familie. Und wir hatten das Ziel, in ganz kleinem Rahmen Kindern zu helfen. Und ich war in einer guten Position. Ich war nämlich der stellvertretende Vorsitzende. Und der hat nichts zu tun, solange der Vorsitzende aktiv ist. Meine Frau war Kassenführerin, die hat auch nicht viel zu tun, weil nicht viel Geld da war. Aber unser Vorsitzender, der hat gesagt, mit unserer Tochter, unserem Schwiegersohn, Der hat gesagt, wir verdienen, ich werde viel Geld verdienen in der Schweiz und das brauchen wir nicht alles, wollen wir nicht für uns verwenden. Und du hast doch Erfahrung, ihr habt Erfahrung mit der Teestube und mit dem DVG-Verein. Wie machen wir das und würdet ihr mithelfen? So kamen wir da rein und Les Bras wurde gegründet. Les Bras ist ein schwieriger Name, heißt die Hoffnung. Und aber die Hoffnung, das hätte nicht so gut geklungen. Und weil wir in den ärmsten Ländern helfen wollten, deshalb dieser französische Name, der dann auch im Italienischen, im Spanischen und im Portugiesischen verstanden wird. Nur in Deutschland weiß man halt nicht, was es, oder wenige wissen, was es bedeutet. Gott erhört Gebete. Wir haben einen lebendigen Gott. Das haben wir immer wieder erlebt, der uns liebt, der uns kennt, der Gebete erhört. Und viele von uns, denke ich, die könnten mit dem David den Psalm 23 mitsingen. Wunderbares Bibelwort. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann geht es weiter. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Und dann geht dieser wunderbare Text weiter. Aber wenn wir das so übersinnen, nachdenken, jeder für sich, für sein Leben, ist es wirklich so, mir wird nichts mangeln? Habt ihr nicht alle schon Mangel erlebt? Mangel an Liebe, Mangel an Anerkennung, Mangel an diesem und jenem? Das ist eine Verheißung, die noch in der Zukunft liegt. Der Herr wird es so führen, dass uns nichts mehr mangeln wird. Aber jetzt schon führt er uns und erquickt uns und führt uns auch durchs finstere Tal. Die finsteren Täler gibt es noch. Es gibt auch noch die Feinde des Guten, die uns zu schaffen machen. Aber wir haben einen guten Hirten, Jesus Christus, unser Heiland. Er erquickt und tröstet, gerade auch in schweren Stunden. Es gibt bei uns hauptsächlich psychische Probleme, Mangel. Da, wo wir helfen können, in Afrika, in Südamerika, da sind es sehr oft Probleme, die mit dem Überleben zu tun haben. Kinder, die in Afrika, haben wir Kinder in unseren Dörfern aufgenommen und nehmen die auf, die ihre Eltern verloren haben durch AIDS, durch Malaria, durch Unfälle. Einige von ihnen lebten auf der Straße, überlebten, weil sie hier und da was durch Betteln bekamen, fanden was in den Abfalltonnen oder haben hier und da etwas gestohlen. Südamerika haben wir hauptsächlich Sozialwaisenkinder und die haben wieder andere Probleme. Ihre Geschichten sind aber genauso tragisch. Die Eltern geschieden, drogenabhängig, Vater hat sich aus dem Staub gemacht, Alkoholiker oder im Gefängnis. Und viele von ihnen haben in wenigen Jahren mehr Leid, mehr Gewalt erlebt, wie die meisten von uns, selbst wenn sie ein langes Leben hinter sich haben. Der nächste Bibeltext hat auch wieder mit dem guten Hirten zu tun. Und zwar, wenn ihr mitlesen wollt, das steht in Matthäus 25, ein ganz bekannter Text. Da scheidet der Herr Jesus die Schafe von den Böcken, trennt die Gläubigen und Gehorsamen von den Ungehorsamen. Wir lesen da mal neun Verse von Vers 31 an. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich begleitet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich begleitet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Als ich 1985 zum ersten Mal von Norden her in 9 oder 10.000 Meter Höhe im Flugzeug über Äthiopien flog, da hielt ich dieses Land für kaum bewohnbar. Von oben sieht es aus, alles grau, ohne Wälder, ohne grüne Felder. Aber wenn man im Auto im Land unterwegs ist, dann merkt man, dass das gar nicht stimmt, was man so sich gedacht hat. Denn überall da, wo ein fleckenbebaubares Land ist, da wird das Land auch benutzt. Da stehen kleine Bauernhäuser, meist Lehmhütten, mit ein paar Eukalyptusbäumen oder Akazien. Äthiopien ist mit etwa 110 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Binnenland der Welt, hat keinen Hafen. Und in jedem Jahr kommen, wie in Entwicklungsländern ist es üblich so, ungefähr 2 Millionen Menschen hinzu. Das große Land hat ungefähr die Größe, 3-mal so groß die Fläche wie Deutschland. In dieser rauen Bergwelt des Nordens rüstete die muslimische Familie Bayou mit einigen Rindern und Hühnern ihr bescheidenes Dasein. Eines Tages waren die Männer dabei, einen Eukalyptusbaum zu fällen. Die wachsen sehr schnell, sind sehr hoch. Die Mutter arbeitet in der Hütte. Als der Baum dann auf den Boden krachte, da hörte sie ein Geräusch, so als hätte ein Huhn geschrien. Sie rannte aus dem Haus, schimpfte die Männer aus und sagte, ihr habt nicht aufgepasst, der Baum hat einen Huhn erschlagen. Dann suchte sie, wo das Tier lag, und fand ihren kleinen Sohn tot unter den Zweigen. Unter Wehklagen von Mutter und Nachbarsfrauen wurde bald darauf der leblose Körper des kleinen Suleiman zu Grabe getragen, in ein Tuch gehüllt. Und auf diesem letzten Gang, da war es der Mutter, als hätte sie eine winzige Bewegung da unter dem Tuch gesehen. Der Zug hielt an und tatsächlich, der Bub lebte ja noch. Hat sich dann ganz langsam erholt, aber sein linker Arm, der blieb gelähmt und er hat auch den einen Fuß dann nachgezogen, das linke Bein. Schule gab es weit und breit keine. So wuchs der Bub bei seiner Familie auf, übernahm kleine Aufgaben, hütete die Kühe. Äthiopien war nicht immer so kahl, wie es jetzt ist. Es wird wieder aufgeforstet, weil man das erkannt hat. Noch vor ungefähr 60 Jahren waren 37% des Landes mit Wald bewachsen. Und innerhalb von 6 Jahrzehnten ging dann der Waldbestand zurück auf 3%. Die Ursache war, wir sprechen sehr viel in diesen Tagen über Klimawandel, Ursache war dann, das Ergebnis war dann, dass starke Erosion einsetzte, weil der Boden nicht mehr gehalten wurde. Und das Klima hat sich rapide geändert. Früher kam es alle 25 oder 30 Jahre mal vor, dass kein Regen fiel. In der Zwischenzeit passiert das alle 4 oder 5 Jahre, dass in großen Regionen nicht oder zu wenig Regen fällt. Die größte Hungerkatastrophe gab es in den Jahren 1984, 85 bis ins Jahr 86 hinein. Da fiel im Norden und auch in Zentraläthiopien fiel die gesamte Ernte aus. Was noch an trockenen Halmen da stand, das fraßen die Heuschreckenschwärme auf, die kamen, sodass auch für die Schafe, Esel und Kühen nichts mehr da stand. Etwa 8 Millionen Bewohner dieser Region waren dann sehr stark betroffen. Sie hungerten, viele sind verhungert und die Schätzungen sind ungenau. Es wird angenommen, zwischen 500.000 und 1 Million Menschen kamen in dieser Zeit um, weil sie nichts zu essen hatten. 1984 dann hat BBC London als erster Sender eine Reportage über die Situation in Äthiopien gebracht. Mit diesen Kindern zum ersten Mal hat man die da so gesehen. Kinder zu Skeletten abgemagert. Ein Schrei nach Hilfe. Diesem Bericht folgten weitere und das hat bewirkt, dass weltweit eine nie dagewesene Hilfsaktion begonnen hat. Große Schiffe machten sich mit Lebensmittelsendungen auf den Weg. Das Nötigste kam per Luftfracht. Nothelfer reisten an. Organisationen, die dafür ausgerüstet sind, die kamen mit Spezialfahrzeugen und sind in diese entlegenen Gebiete gefahren und haben Hungercamps eröffnet, aufgebaut. Äthiopien hat keine eigenen Häfen, wie schon gesagt, und sie mussten den kleinen eritreischen Hafen Assab nutzen. Und da hat es dann an Entladekränen gefehlt. Das heißt, die Schiffe, die kamen mit dem nötigen Hilfsgut, die sind wochenlang auf Rede gelegen, bis sie mal entladen werden konnten. Und es hat sich herausgestellt, sehr schnell, es fehlen ja auch Lastwagen, um das weiter zu verteilen, denn es war damals Krieg in Äthiopien mit Rebellengruppen im Norden und nach Somalia zu. Und die Regierung, damals kommunistisch, die hat dann einfach alle Lastwagen eingezogen. Und so war kein Transport, waren keine Transportmittel da. Als dann nach weiteren Wochen die Lastwagen da waren und endlich diese Güter abtransportiert werden konnten, da stellte sich heraus, da wo die größte Not ist, gehen gar keine Straßen hin. Dann hat man wieder beraten, wie können wir denn jetzt weiterhelfen, wie kann es denn weitergehen? Und vom November 1984 an begann dann eine bis dahin und wahrscheinlich bis heute beispiellose internationale Hilfsinitiative. Es wurde eine Luftbrücke organisiert und es war ganz interessant. Interflug von der DDR und die Volksarmee der DDR, die halfen neben der Bundeswehr. Die USA neben der Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Polen, Schweden und die Schweiz entsandten Flugzeugstaffeln. Die flogen dann über diese Dürregebiete so langsam wie es ging und warfen Reis, Milchpulver und Getreide ab. Aber die Säcke, die sind ja dann auch doch noch mit einer ziemlichen Geschwindigkeit da auf den Boden geprallt, die meisten platzten auf. Und ein Teil dieser wertvollen Güter ging verloren in Sand und Geröll. Und als ich im März 1985 zum ersten Mal in Äthiopien war, kam jemand auf die kluge Idee, Plastiksäcke mit Luft zuzunähen, also die Getreide und was da sonst noch war, da in die Säcke rein, aber mit Luft. Und dann wurde eingeschweißt und dann wurden die abgeworfen und sind wie Bälle dann ein paar Mal so gehüpft über den Boden und das meiste ist bewahrt geblieben. Vom Bekanntwerden der Katastrophe an kamen internationale Hilfsorganisationen und man hat da wirklich sehr vieles getan, um den Menschen zu helfen. Und als dann diese Camps aufgebaut wurden, da strömten von überall her ganz verzweifelte Menschen, die Hilfe brauchten, dorthin in der Hoffnung, hier bekommen wir was. Aber das, was gebraucht worden wäre, kam nicht an oder kam zu wenig an. Und so mussten die Lagerleiter eine Auswahl treffen. Ich hätte nicht an dieser Stelle sein mögen. Sie haben sich überlegt, wem helfen wir zuerst? Was sind die dringendsten Fälle? Und sie haben gesagt, die Kinder, denen müssen wir helfen. Und so haben sie die Kinder aufgenommen, aber das waren auch zu viele. Und so haben sie nochmal auswählen müssen und sagten, diejenigen, die noch einigermaßen gut aussehen, die können noch warten. Die anderen, die schon zu sehr abgemagert sind, die nur durch spezielle Behandlung und spezielle Nahrung am Leben bleiben können, denen können wir leider auch nicht helfen. Es musste zu dieser Zeit, Militär anrücken, um diese Lager, die mit Wellblech umzäunt waren, um die zu bewachen, sonst wären sie gestürmt worden. Die aufgenommenen Kinder blieben am Leben. Die Eltern, die es bis zu den Camps geschafft hatten, verhungerten draußen vor dem Wellblech. Suleiman Bayou war einer, der innen war. Dieser Junge mit den gelähmten Bein, dem gelähmten Arm, und er überlebte. Ich war zu dieser Zeit Vorsitzender geworden, aus Umständen, die ich eigentlich nicht, das hatte ich nicht überblickt. Und wir hatten ja das Ziel und haben das Ziel, Kinder im Glauben, in unserem christlichen, biblischen Glauben zu erziehen. Les Brosses ist von Anfang an Missionswerk gewesen. In der Zwischenzeit, in diesen Jahrzehnten sind, wir haben das nicht genau gezählt, aber zwischen 9.000 und 10.000 Menschen zum Glauben gekommen durch unsere Missionsarbeit, sind getauft worden. In jedem Jahr entstehen etliche neue Adventgemeinden. Wir haben dann natürlich damals auch gehört davon, dass da so ein großes Problem ist in Äthiopien. Aber in unserem kleinen Familienvorstand haben wir dann besprochen und den Beschluss gefasst, nach Äthiopien oder in ein Land wie Äthiopien gehen wir nicht. Warum nicht? Wir hatten ja nur die Möglichkeit, in einem Land zu helfen und wir sagten, wir können nur da helfen, wo Freiheit ist, wo wir die Kinder im Glauben auch erziehen können. Äthiopien ist kommunistisch. Damals im Advent-Echo standen Berichte, dass die Regierung amerikanische Missionare, Adventistische des Landes verwiesen hat. Das waren ja die Feinde. Und Geschwister und Prediger, die am Sabbat den behördlich verordneten Arbeitsdienst nicht verrichteten, die waren im Gefängnis. Und wir sagten, wo keine Freiheit ist, da können wir die Kinder nicht im Glauben erziehen und da können wir nicht hingehen. Aber so ist es, der Mensch denkt und Gott lenkt. Die Zeit reicht nicht aus, um zu berichten, wie es dann doch dazu kam, dass ich dahin fliegen konnte. Nur so viel. Gott hat mir, als ich betete und auch über unser eigentlich totgeborenes Kinder, unseren Verein nachdachte, das Geld kam nämlich nicht und der Schwiegersohn hat die Arbeit nicht bekommen und mein Englisch war so schlecht, dass mich kaum jemand verstanden hat, hat aus Lücken bestanden. Und Geld war nicht da. Und da in dieser Situation hat Gott mir den Auftrag gegeben, eigentlich gegen alle Vernunft, fliege nach Äthiopien, ausgerechnet nach Äthiopien, beginne ein Kinderdorf für 100 Waisenkinder mit einer Schule und mit einer Farm. Aber das war nicht mal das Geld für den Flug da, geschweige denn für irgendwas anderes. Und dann hat mir die Regierung, weil ich mit dem billigsten Flugzeug buchen musste, bin ich über die DDR geflogen, die haben Devisen gebraucht. Die haben mir damals noch die Hälfte des Geldes abgenommen, weil ich eine kleine Tasche, da die musste gewogen werden, die überall in der Welt als Handgepäck mitgeht. Und so sind mir damals 420 Mark aus der Tasche genommen worden. Kam in Äthiopien an und hatte so wenig Geld, dass ich nicht mal normal mich ernähren konnte. Das ist aber eine weitere Geschichte. Bei Gott ist alles möglich. Wir haben einen reichen Vater. Er braucht nicht unsere Fähigkeiten, er braucht nicht unser Geld, er braucht nicht unsere Sprachkenntnisse, aber er braucht unser Vertrauen. Und er möchte, dass wir ihm glauben und sein Wort glauben. Nach 56 Tagen kam ich aus Äthiopien zurück. Ich hatte dann Typhus im Gepäck, was mich für Wochen ins Krankenhaus gebracht hat, in eine Klinik, Universitätsklinik, und ich bin dann dem Tode nahe gewesen. War auch abgemagert wie in Äthiopien. Aber ich hatte von der kommunistischen Regierung ein großes Haus bekommen zur Nutzung und 35 Hektar Land als Geschenk. Gott wusste, weshalb er mich dahin geschickt hat. Und es war nicht nur eine Frau, sondern es war eine ganze Gruppe von Geschwistern, die haben gesagt, unser Gebet ist erhört. Wir beten seit Jahren darum, dass jemand kommt und unseren armen Kindern hilft. Es gibt so viele Waisenkinder hier. Ich habe dann auch liebe Geschwister angestellt und alle haben gedacht, jetzt ist ein reicher Deutscher gekommen und nun läuft die Sache an. Aber Gott hat so geführt, dass wir nach gut 3 Monaten die ersten Kinder aufnehmen konnten. Und es hat vom ersten Kontakt zur kommunistischen Regierung bis zum Erhalt von Grundstück und Haus nur 6 Stunden gedauert. 6 Stunden. Das sind unglaubliche Geschichten. Ich kann da sehr, sehr viel darüber berichten. Und immer wieder bin ich dankbar, wenn ich mich daran erinnere. Ein Jahr später bin ich zum zweiten Mal in Äthiopien gewesen. Wir hatten noch nichts bauen können auf dem Grundstück. Geld fehlte natürlich. Aber in diesem Haus, was wir bekommen hatten, da haben wir schon die ersten Kinder glücklich machen können. Und Suleiman Bayo war unter ihnen. In der Zwischenzeit hat die Regierung eine große Umsiedlungsaktion durchgeführt. 600.000 Menschen wurden nach Südäthiopien umgesiedelt. Tausende starben dabei. Aber die Versorgung in diesen Notgebieten, die funktionierte wieder einigermaßen. Nun sollten diese Camps geschlossen werden und die Organisationen haben gesucht, wo können wir denn die Kinder jetzt hingeben? Und da war auch dieser kleine Verein, der ein Land hatte. Und so bekamen wir dann von ihnen einiges an Lebensmitteln, an Zelten und auch etliche von den Kindern. Als eine Gruppe dieser Kinder zu uns kam, da war ich gerade in diesem Haus und der Anblick, der ist mir unvergesslich. Die kamen so hinten in den Hofraum rein, 7 Kinder und von weg ging ein schmächtiger Junge, so gebeugt und hinkend und den Arm haltend und das war der Suleiman. Was er mit dem Körper nicht mehr konnte, das hat dann sein Gehirn ausgeglichen. Dieser Junge, der noch keine Schule gesehen hatte, der Kühe hütete, war hochintelligent, immer wissbegierig und in kurzer Zeit hat er mehrere Klassen übersprungen. Damit meine Frau auch mal mitfliegen konnte, habe ich mal arbeiten können, ein paar Wochen in der Schweiz. Und in der Zwischenzeit hatten wir kleine Lehmhäuser gebaut und Zelte aufgebaut und so begann dann auch eine eigene Schule. Lesbos hat ein Kinderpatenprogramm und ein Pate kann eine Entwicklung eines Kindes miterleben, kann erleben, was eine finanzielle Fürsorge bewirkt, was die Gebete bewirken. Und dazu sind dann Fotos aufzunehmen, Fotos zu machen von den Kindern und ihre Entwicklung zu dokumentieren. Sind sie gewachsen? Wie geht es in der Schule weiter? Edith hat gemessen und gewogen. Ich habe fotografiert. Und der Suleiman, der hat das Ganze dirigiert. Der hat die Kinder in Reihe und Glied gestellt. Die Lehrer haben das nicht so gut gemacht wie er. Also er war immer dabei. Eine große Hilfe. Und zu dieser Zeit hat unser Leiter dann auch das Gemeindehaus gebaut. Und als ich das gesehen habe, ein Jahr später, da bin ich erschrocken. Ein Riesengebäude und wir hatten doch kein Geld. Aber irgendwie hat er es zustande gebracht. Und ich habe ihm da auch eine Rüge erteilt. Wie kannst du sowas machen? So viel Wichtigeres hätten wir tun müssen. 400 Menschen passen da rein. Und er hat gesagt, du wirst es sehen. Wir brauchen das. Und er hat recht behalten. Die Kinder werden natürlich im Glauben erzogen. Sie beten regelmäßig, haben Andachten, Gottesdienste. Ich habe zu dieser Zeit dann einen Ford Transit Bus über 9 Länder nach Äthiopien gefahren mit 2 Glaubensbrüdern. Eine eigene, sehr interessante Geschichte. Mit diesem Auto bin ich dann mal mit einem kranken Kind zum Arzt gefahren. Natürlich wollten möglichst alle Kinder mit rein und passte aber nicht. Und als wir am kleinen Platz in Akaki-Beseka parkten, da habe ich durch die Scheibe gesehen, draußen haben sich Kinder, Buben geprügelt. Ne? Wieso die Buben sind. Und da ist mir, als ich das so beobachtete, da ist mir aufgefallen, sowas habe ich in den Wochen im Kinderdorf überhaupt noch nicht gesehen. Dass die sich raufen, dass sie sich zanken, dass da mal Krawall ist. Und ich habe dann gefragt, meine kleinen Mitfahrer, warum habe ich das noch nicht gesehen im Kinderdorf? Warum gibt es das im Kinderdorf nicht? Und da war der Suleiman auch derjenige, der die Antwort gegeben hat, mich mit großen Augen angeschaut und gesagt, wie kannst du sowas Dummes fragen? Und seine Antwort war, wir sind doch Christen, ihr Lieben. Wenn man vorher unsicher war, ob das wirklich auch so funktioniert, wenn man das erlebt, die Kinder, dann weiß man, jede Mühe, die hat sich gelohnt. Ich bin vor 2 Jahren in Uganda gewesen, da haben wir 100, helfen wir 100 Waisenkindern. Ich werde heute Nachmittag, ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein, einige Fotos auch zeigen und eine Menge andere wichtige, schöne Geschichten noch erzählen. Der Heilige Geist wirkt. Und bei diesen 100 Kindern, das sind 100 oder 60 Kinder zusammen, und die vertragen sich, die lieben sich, die erzählen in der Schule von ihrem Glauben. Ich habe nur 3 Kinder daheim gehabt. Aber das hätte ich mir bei 3 Kindern gewünscht. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Bei uns war es schwierig. Also jedenfalls, der Suleiman hat, die Zeit ist fortgeschritten, ich komme gleich zum Ende, entschuldigt. Aber ich möchte dann immer mehr erzählen, wie es die Zeit zulässt. Suleiman hat gleich mehrere Klassen übersprungen und hat Abitur gemacht in unserer eigenen Schule. In der Zwischenzeit besuchen da über 1000 Kinder die Schule. Was da begonnen wurde, wunderbares Projekt. Ihr könnt es heute Nachmittag auch ein Foto auf den Bildern sehen. Der hat studiert, der Suleiman, und ich habe ihn gefragt, was hast du denn vor? Und er sagt, ach, ich studiere Politik und auswärtige Beziehungen und in ein paar Jahren bin ich Botschafter meines Landes irgendwo in der Welt. Und das hätte er geschafft, davon bin ich überzeugt. Kurz vorm Abschluss seines Studiums habe ich ihn gefragt, wie geht es jetzt weiter? Was hast du vor? Und er hat gesagt, Dad, ich habe es mir überlegt, mir ist geholfen worden, ich werde auch helfen. Heute hat er Suleiman ein eigenes Heim mit 60 Kindern. Wir haben ihn besucht im vorletzten Jahr, Edith und ich, mit Garten, mit einer eigenen Schule. Und an jedem Sabbat ist eines dieser Schulhäuser, wird zur Adventgemeinde. In Nordäthiopien ist ein anderes Kinderdorf entstanden, auch von einem unserer Kinder, der auf der Straße gelebt hat, auch eine ganz besondere Geschichte. Ein Junge, totgeglaubt, schwer beschädigt, behindert. Gott kann mit ihm was machen. Übrigens, schaut mich an, bin bald 82 Jahre alt, mein ganzes Leben 80% schwer behindert. Bin aber einer, der will ich sagen, habe jeden Tag Schmerzen, aber ich bin einer der gesündesten Schwerbehinderten, die es wahrscheinlich in Deutschland gibt. Und das war die Voraussetzung auch, dass ich diese Arbeit tun konnte, denn wenn ich bezahlt hätte werden sollen, wie hätte das funktionieren können? Also Gott wirkt. Wir haben einen liebevollen Vater im Himmel und jedes unserer Projekte in Afrika und Südamerika ist das Ergebnis von Wundern Gottes. Ich könnte den ganzen Tag davon berichten. 14.30 Uhr, also ihr seid herzlich dazu eingeladen. Noch eine kleine Bitte, weil vielleicht nicht alle da sind heute Nachmittag. Der Teufel ruht und rastet nicht, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Allein durch unser Missionsprojekt in Ruanda sind im vergangenen Jahr 203 Menschen getauft worden, fürs Reich Gottes gewonnen worden. Vor 2 Jahren waren es über 500 allein in diesem Land. Und unser Leiter, ein sehr aktiver junger Mann, der Theomistokles, der saß vor ein paar Monaten im Bus, um ins Projekt zurückzufahren, im öffentlichen Bus. Und den Fahrer hat dann der Teufel geritten. Der ist so gefahren, dass der Bus sich überschlagen hat und er querschnittsgelähmt im Krankenhaus lag. Durch viele Gebete blieb er am Leben. Und jetzt beten wir darum, und das ist uns meine Bitte auch an euch, dass ihr bittet darum, dass sein weiteres Leben, wie es auch weitergeht, selbst wenn er querschnittsgelähmt bleibt, dass dieser Unfall zur Ehre Gottes dient. Denn auch im Rollstuhl kann doch jemand für den Herrn wirken. Wenn jemand sagt, ich bin krank, ich bin alt, ich bin arbeitslos, nutzt das, was ihr habt und könnt. Gott wirkt in den Schwachen. Ich bin dem Herrn noch nie so nahe gewesen wie jetzt, hat der Theo neulich geschrieben. Querschnittsgelähmt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Amen.